mit Freunden in der Elbphilharmonie und haben uns ein klassisches Symphoniekonzert dort angehört oder angeschaut. Das ist ja nicht nur ein Hörgenuss, sondern auch ein Sehgenuss. In einer wirklich... mit EH für die Lehrerinnen. In einer ja wirklich bestaunenswerten Architektur findet das statt. Das ist ja unglaublich und ein unfassbares Klangerlebnis. Und ich beobachtete dieses Orchester und die Orchesterspieler dort und dachte so, so sollte unser Miteinander, so sollte Gottesdienst sein. Gottesdienst wie ein Symphonieorchester. Mir kam der Gedanke, dass jeder Spieler das gesamte Orchester aufeinander ausgerichtet waren, um in Summe, in Ganzheitlichkeit ein Wohlklang zu sein. Und gleichzeitig dachte ich, naja, jeder Musiker, jede Musikerin hat wahrscheinlich auch so seine eigene Lebensumgebung, seinen Alltag oder den Alltag. Vielleicht spielt sie in einem Quartett mit oder ist Solospielerin und Musikerin an irgendeiner Stelle, wo sie alleine oder auch in kleineren Gruppen auftreten und vielleicht auch ihr Solo haben. Aber hier spielte keiner Solo, sondern vom Dirigenten geleitet, ganz darauf ausgerichtet, dass das Konzert stimmig war. Mir wurde bewusst, dass wenn nur eine der Musikerinnen oder einer der Musiker versuchen würde, sich an einer nicht vorgesehenen Stelle hervorzutun oder versuchen würde, dort, wo das ganze Orchester gerade zum Einsatz kommen soll, sich als Solo nach vorne zu drängen, könnte es die ganze Schönheit des Stückes zerreißen. Zum Beispiel, wenn alle ins Adagio übergehen, aber ein Spieler sich zum Crescendo entschließt. Ich beobachte die einzelnen Spieler. Ihr merkt, ich habe nicht nur die Musik gehört, ich war da auch irgendwie Beobachter, aber es nahm mich irgendwie ein. Der Mann vorne am Klavier, der war Weltklasse. Das war sensationell. Und die Geigen vorne, wie immer, prominent positioniert und auch stark zu hören, voll im Blick. Und dann diese Piccolo-Flöte. Einmal nur eine kurze Einlage, aber so schön, bezaubernd. Dagegen dann ganz hinten der Mann an den Pauken. Ich habe ihn immer wieder beobachtet. Der war schon öfter mal gefordert, aber hatte auch schon ganz schön lange Pausen. In dieser Zeit, in diesen Pausen, war der ständig mit seinem Ohr auf der Pauke, auf dem Belag oder auf der Bespannung und hörte immer in den Pausen, ob seine Paukentöne auch absolut richtig klingen und war am Nachspannen. Und es war ihm so wichtig, dass der Ton von seiner Pauke absolut korrekt ist. Hey, ich hätte gedacht, da haut man einfach nur drauf. Und wenn er dann gebraucht wurde, war er da, sozusagen wie mit Paukenschlag. Und dann beobachtete ich noch jemanden, noch zurückhaltender, der Mann an dem Becken. Bescheiden war er an der Seite platziert. Er war die ganze Zeit dabei, kam aber nur einige wenige Male zum Einsatz. Und dann wirklich auch nur kurz. Aber wenn er gefehlt hätte, hätte etwas gefehlt in dem Orchester. Mit diesem Bild vor meinen Augen auf dieses Orchester kam mir dann eine weitere Frage. Wie hat sich Gottesdienst heute entwickelt? Wie hat sich unser Gottesdienst, unser Blick auf Gottesdienst entwickelt? Geht es uns um das Orchester, den Klang und darum, dass alle mitspielen oder darum, dass das Orchester auf der Bühne versucht, die Publikumserwartungen zu erfüllen? Und wer von uns ist Publikum und wer von uns ist Teil des Orchesters? Stimmt über mein Bild von der Elbphilharmonie? Worum geht es uns tatsächlich, wenn wir Gottesdienst feiern? Was würdest du sagen? Möchtest du eher Teil des Orchesters sein? Oder hast du Publikumserwartungen mit einem ausgeprägten Hörgenuss? Dirigent. Also eine Rolle haben wir schon geklärt, die ist besetzt, Leute, da geht nichts mehr. Den Rest klären wir noch. Wozu gehst du in den Gottesdienst? Wofür ist Gottesdienst gedacht? Ich meine, die beste Predigt, die kannst du dir auch übers Internet holen. Und wenn es darum geht, Worship-Music zu hören, naja, also über deine Hi-Fi-Anlage hört sich die besser an als in den meisten Gottesdiensten. Oder ist es auch so, dass du sagst, also eigentlich kann ich ja nicht gut singen. Und deshalb macht mich das auch immer ziemlich fertig. Und dann komme ich lieber, bis der Worship vorbei ist und dann, naja, dann höre ich mir die Predigt an und dann kann ich noch einen Kaffee trinken hinterher und ist gut. Könnte es aber sein, dass Gottesdienst und Anbetung mehr ist als ein Event, wo es um Wohlgefühl oder Hörgenüsse geht? Genüsse hat nichts mit Nüssen zu tun. Könnte es sein, dass wir in den Herausforderungen und Erschütterungen unseres Lebens oder auch in unserer Wohlstandsgesellschaft manchmal aus den Augen verlieren, dass es im Gottesdienst in erster Linie nicht um uns, sondern darum geht, den Höchsten, Gott selbst, anzubeten und ihm allein die Ehre zu geben? Dass es darum geht, den König Jesus anzubeten. Dass es darum geht, Gott, deinen Herrn, die Ehre zu geben, ihm deine Liebe zu bezeugen, nicht bespaßt zu werden. Jesus wird gefragt, was das wichtigste Gebot ist, und er antwortet: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinem ganzen Verstand. Nun fragst du dich vielleicht, wie das gehen soll, und die Antwort ist: durch Anbetung. Griechisch übersetzt heißt Anbetung proskuneo. Pros heißt, oder kann man übersetzen, oder ist übersetzt mit jemanden, und kuneo heißt übersetzt küssen. In anderen Kontexten wird hier auch von sich auf etwas zubewegen oder niederfallen vor jemandem formuliert. Es geht also darum, dass wir mit der Anbetung Gott küssen, ihm unsere Liebe zeigen, seine Liebe erwidern. Anbetung heißt also Gott lieben. Mit meiner Anbetung, mit meinem Küssen, mich meinem Gott, zu meinem Gott hinzubewegen. Ich kann also dem Höchsten, auch den höchsten Wert in meinem Leben zum Ausdruck bringen. Nun wird es ja schwer fallen, jemanden wertzuschätzen und zu lieben, den man nicht kennt. Und deshalb ist es gut, dass wir Gott kennenlernen und mit ihm in Beziehung kommen. Und ein Teil dieses Kennenlernens kann sicher eine Predigt sein, ein Wort, seine Lehre, das Lesen in der Bibel und einfach Zeit mit ihm, mit Gott zu verbringen. Und um Missverständnisse vorzubeugen, ich sage nicht, dass Anbetung, Lobpreis und Singen die einzige Art von Anbetung ist. Anbetung kann sich unterschiedlich ausdrücken, in Kreativität, in Kunst, im Stillewerden, im Alleinesein und in Gemeinschaft sein, nur um einige Ausdrucksformen eben noch zu nennen. aber immer wendet sie sich Gott zu. Und dies eben auch, wenn wir zusammen sind im Gottesdienst. So gesehen kann Gottesdienst ein wesentlicher Teil dessen sein, was eben Gottesdienst ausmacht. Und am Ende dieses Weges wird Anbetung so etwas wie ein Lebensstil, in dem das Macht über uns gewinnt, nicht nur für den Moment, sondern für unser Leben, was in meinem Leben den höchsten Wert hat. Aber in dem Moment, wo ich anbete und es in der Haltung tue, dass es jetzt in diesem Moment den höchsten Wert in meinem Leben hat, ist es auch der Moment, wo wir das einüben, was für uns zum Lebensstil werden kann. Braucht nun Gott unsere Anbetung? Ich glaube, nein. Der kann auch ohne unsere Anbetung auskommen. Aber wenn ich mich dafür entscheide und zum Ausdruck bringe, dass ich Jesus auf die höchste Stufe meines Lebens stelle, wird er mein Herz einnehmen. Und meine Abhängigkeit von ihm wird mich untrennbar mit ihm verbinden. Und daher brauchen wir die Anbetung, nicht Gott. Wir die Anbetung als ein Lebensstil. Ich glaube, wir können uns schnell darauf einigen, dass Anbeten mehr ist eben halt als Lieder zu singen und das Vaterunser zu beten. Anbetung ist eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, für die ich mich entscheiden kann. Und dann mit zunehmender Reife unseres Lebens wird das zu dem werden, was wir anbeten. Mit zunehmender Reife unseres Lebens wird das in uns zu dem werden, was wir anbeten. Ich komme zurück zu dem Bild des Orchesters. Spiele ich also mit in dem Orchester ganz auf Gott ausgerichtet, damit ein Wohlklang zu Gott, zu ihm aufgeht und in mir Raum findet. Ich hoffe, es wird deutlich, worum es mir geht. Es geht nicht um mein Wohlgefühl, um mein Wohlbefinden. Die Predigt heute war, ging so. Worship, da sind wir ein paar Mal aus dem Takt gekommen. Darum geht es nicht. Es geht darum, um meine Herzenshaltung zu ihm, zu Gott hin, den ich liebe und in meiner Liebe ihm alles gebe, ihm alles hinlege, mein ganzes Herz. Und könnte es sein, dass wenn Gott in mir Raum findet, nicht nur er geehrt wird, sondern anderes, was mich erfüllt, auch Raum finden kann? Könnte es sogar sein, dass Dinge, die in mir Raum hatten, verdrängt werden und keinen Platz mehr haben? Könnte es sogar sein, dass Angst und die Panik, die mich in den Erschütterungen dieser Zeit einnehmen möchten oder schon ergriffen haben, keinen Platz mehr haben, weil sich der Friede Gottes in meinem Herzen ausbreitet, weil ich ihm dem höchsten Raum gegeben habe? Angst ist bekanntermaßen kein guter Ratgeber. Angst kann sogar so etwas sein wie ein anderer Gott. Es ist nämlich der altgriechische Wald- und Hirtengott Pan, von dem das Wort Panik abstammt. Und dem sind wir doch so oft ausgeliefert. Wenn diese intensive Angst, um was es auch immer gehen mag, Zukunft, Existenz, Gesundheit, die Lieben, die um uns sind, es kann so vieles sein. Und es gibt so viele Erschütterungen, gerade in dieser Zeit. Und es könnte noch schlimmer kommen, das wissen wir. Und das kann uns Angst machen. Aber indem wir uns Gott zuwenden, indem wir ihn anbeten, indem wir ihm den Raum in uns geben, ist etwas viel Größeres, eine viel größere Dimension als die Angst und die Panik, die uns einnehmen könnte, in uns und wird uns nicht von der von den Umständen befreien. Das wünschen wir uns, das erbeten wir. Da werden wir auch nie aufhören für zu beten. Sei es Gesundheit, sei es andere Wunder, um die wir beten. Da werden wir nie aufhören. Und gleichwohl sind die Umstände nicht verantwortlich für unser Leben und machen wir uns auch nicht abhängig von den Umständen, sondern wir allein sind abhängig von Gott. Indem wir ihn anbeten und ihm unsere Liebe zeigen und in dieser vollständigen Abhängigkeit von ihm uns wirklich ihm verschenken. Und indem wir ihn anbeten, fokussieren wir ganz auf ihn. In der zweiten Chronik können wir nachlesen, dass die Nachricht, dass ein riesiges Heer gegen Juda zieht, und es heißt dort, Josaphat, damals König von Juda, ist zu lesen, Josaphat Angst einjagte. Und was fiel ihm dazu ein? Anbetung. Ihr Lieben, ich bitte euch, diese Worte aus der zweiten Chronik sehr aufmerksam aufzunehmen. Denn sie sind mir, als ich mich am Freitagabend, normalerweise bereite ich mich erst immer Samstag vor auf die Predigt, aber das ging gestern nicht, also habe ich mich Freitagabend schon hingesetzt. Und Freitagabend fielen mir diese Worte zu. Und ich war völlig im Zweifel, ich hatte irgendwie den Eindruck, was soll das jetzt? Ich habe gebetet, ich habe weiter das Wort genommen, aber ich war unsicher. Und es ist immer unfassbar, was Gott so macht. Am Samstag früh war ich ganz sicher. Also gestern. War das Wort aus der zweiten Chronik, wo stand es? In der Losung. Zweite Losung ist ja ein ganz geläufiges Wort. Liest man ja jeden zweiten Tag, ne? Entschuldigung, zweite Chronik. Liest man ja jeden zweiten Tag. Also ist doch ganz klar. Also insofern, ich habe den Eindruck, dass das Wort nicht zufällig, sondern von großer Bedeutung ist. Josaphat war König von Juda und das Volk der Amoriter zog also mit einem riesigen Heer, was ihm Angst machte, gegen sie. Was nun machte Josaphat? Er wies sein Volk an, dass sie Gott anbeteten und er selber betete mit ihnen inbrünstig, anbetungsvoll, hingebungsvoll. Herr, du bist Gott im Himmel. Du bist Herr aller Könige der Erde. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Niemand kann gegen dich bestehen. Und er betete beständig und es ist ein langes Gebet, was wir dort nachlesen können. Er wendete sich also ganz Gott zu. Ich meine, er hätte jetzt ja auch sein Herr rufen können und er hätte seine Berater rufen können und er hätte seine Offiziere oder was auch immer, wie sie sich nannten, rufen können und hätte eine Heeraufstellung und eine Strategie besprochen und so weiter. Vielleicht hat er das ja auch alles getan, wäre ja nicht unbedingt das Schlimmste. Aber das Erste, was wir lesen können, ist, er wendet sich Gott zu. Und das in einer Hingabe und in einer Ausschließlichkeit und in einer Bedingungslosigkeit und in einer Form, wo er wirklich Gott alle Macht zuspricht. Und es sich nochmal vor Augen führt, so wie wir heute früh es auch vorgelesen haben, gemeinsam, wie ein gemeinsames Gebet zu Gott gerufen haben, dass alle Macht in seinen Händen liegt. Und in diesem sozusagen bedingungslosen Bekenntnis, das war unglaublich. Und dann wendet er sich eben Gott zu und sie priesen den Herrn, den Israel, den Gott Israels. Und jetzt kommt's, Leute, so laut sie konnten. Habt ihr alle so laut, ihr konntet, gesungen heute im Worship, dem Lied, dem ersten? Wir haben noch Zeit dafür nachher. Ja, wir können das noch üben. Sie sangen und priesen den Herrn so laut sie konnten. Hey, da ging die Post ab. Ja, da war Power, da war richtig was los. Und im Grunde genommen, was war? Sie waren bedroht von einem Heer. Also im Grunde genommen hätten sie alle in Panik und Angst erstarren können. Stattdessen priesen sie Gott so laut sie konnten. Und dann, als sie gegen das Heer der Amoriter zogen, wurden an der Spitze des Heeres die besten Kämpfer aufgestellt. Ah, da kennt jemand die Bibel. Genau, nein, eben nicht. Es wurden Sänger in Festgewänden vor die Soldaten gestellt und die zogen her, um den Herrn zu loben mit folgendem Lied. Preist den Herrn, denn seine Gnade hört nie auf. Es ist dann so. Und dann geht's weiter und irgendwann kann man lesen, dass die Feinde geschlagen wurden und dass sie sich am Ende sogar noch gegenseitig vernichteten und durch Gott in einen Hinterhalt geführt wurden und geschlagen wurden. Die Feinde wurden in einen Hinterhalt geführt durch Gott. Es war keine Strategie von Josaphat und dem Volk. Und sie haben sich am Ende selber vernichtet. Was für ein Bild, wenn wir an unsere Feinde denken, die Feinde in uns, das, was uns umgibt. Nicht menschliche Feinde, geistliche Feindschaft. Wenn die in einen Hinterhalt geführt werden und sich selbst gegenseitig vernichten. Weil wir Gott allein anbeten und weil wir ihm allein den Raum geben. Das Gleiche kann man lesen, das wissen wir alle, das ist viel geläufiger als die zweite Chronik. König David, wie lang sind manchmal seine Klagelieder und am Ende ist es immer Anbetung und es ist immer die Kehrtwende fast, kann man sagen, wo sich hinwendet zu Gott und ihn anbetet und immer ihn als den Allerhöchsten sieht. Bei aller Klage, bei allem Leid, bei aller Schwere, bei aller Bedrängnis ist das immer in seinem Blick. Könnte es also sein, dass wenn wir diesem Gott durch Anbetung den Raum geben, dass dann die Panik und die Angst, aber auch alle Feinde unseres Lebens in die Flucht geschlagen werden und keine Macht mehr über uns haben, weil nur der eine, dieser gnädige Gott, Macht über uns hat und uns eben ganz mit seinem Frieden und mit seiner Liebe einnimmt? Könnte es sein, dass Anbetung dann einen ganz neuen Stellenwert in unserem Leben einnimmt? Vergleichen wir also ein Konzert mit dem Gottesdienst, dann ist der wesentliche Unterschied, dass wir ins Konzert gehen, um einen Ohrenschmaus zu erleben, während wir in den Gottesdienst eine andere Ausrichtung, nämlich weg von mir, hin zu ihm haben. Hin zu seiner Liebe, hin zu meiner Liebe für ihn, die ich ihm zeige, ihn anbete. Und indem wir Gott in der Anbetung begegnen, wird er Macht über mich haben und immer mehr Raum in meinem Herzen einnehmen. Und wenn Gott in meinem Herzen Raum einnimmt, dann wird der Jesus in mir, der Christus in mir, den Blick auf die Menschen um mich herum richten. Denn Gott sieht nicht nur sich selbst. Und wenn der Gott in mir Raum hat, sehen wir nicht nur uns selbst. Wenn der Jesus in mir Raum hat, dann handeln wir, dann denken wir, dann sind wir in unserem ganzen Sein Jesus-mäßig. Und Jesus hat nicht nur auf sich gesehen. Es wird mir dann nicht mehr um nur mich gehen, sondern ich werde mich den anderen zuwenden. Und das Wohl der anderen wird mir, indem ich mit den Augen Gottes sie sehe, wichtig. Ich werde so etwas wie selbstlos. Und das nennt man dann Jesusmäßig. Das nennt man dann Gemeinschaft oder die christliche Einheit im Geist. So wie Paulus sie in dem Brief an die Philipper beschreibt. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Philipper 2, 1. Und so wachsen wir dann zur Einheit zusammen. Wir werden eins. Wie ein Leib eins ist. Der Leib Jesu fügt sich zusammen. Paulus schreibt an die Epheser, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Und im Vers 13 schreibt Paulus dann weiter, dass wir in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Wow, mehr geht nicht, oder? In seiner ganzen Fülle, Christus in seiner ganzen Fülle. Und das sagt uns Paulus in diesem Brief zu. Das schreibt er an die Epheser, wir dürfen es auch für uns nehmen. Dass dieser Prozess, durch den wir gehen dürfen, indem wir Gott, dem Herrn, Jesus als unseren Herrn in unserem Leben, unser ganzes Leben geben, ihn ganz anbeten, ihm die erste Stelle geben, wir es erleben, dass wir zur ganzen Fülle Christi heranwachsen dürfen. Was für eine Perspektive. Und dann schreibt Paulus weiter. Nun, dann macht mir meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Hier geht es darum, dass unsere Haltung, unsere Handlungen und unsere Sichtweise bestimmt werden und uns auf den anderen ausrichten. Und es geht nicht um ein Wohlgefühl in einer Konsumgesellschaft. Es geht nicht um das Konsumieren von Gottesdienst. Es geht nicht um das Konsumieren von Musik, die sich Anbetungsmusik nennt. Es geht nicht um das Konsumieren von Predigt, sondern es geht um unsere Herzenshaltung, die ganz auf Jesus Christus ausgerichtet ist. Und wie wichtig ist das? Und ich will euch hier nicht bedrängen, aber es bedrängt mich. Es drängt mich, es immer wieder herauszuschreien. Weil ich schreie es ja mir selber auch zu. Weil ich es mir ja auch immer wieder deutlich machen muss. Hier geht es darum, dass wir Christus Jesus den Raum geben, damit er in uns wohnen kann. Und indem er in uns wohnt, wir Vollmacht haben, durch uns in ihm, durch ihn in uns. Auch dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Und dies leben wir nicht nur uns, sondern für Gott, indem wir Jesus zum Vorbild haben. Leben ist für die Menschen, weil er auch die Menschen gesehen hat, weil wir mit seinen Augen sehen dürfen. Das ist der wahre Gottesdienst. Anbetung pur. Damit Gott selbst, damit Jesus selbst in der ganzen Fülle in uns wohnt, weil wir ihm den höchsten Wert geben. Ihm den höchsten Wert in unserem Leben geben und ausdrücken und leben. Und in dieser Haltung ermutige ich euch, lasst uns in die Anbetung gehen. Lass uns ihn, den Höchsten, Jesus, unseren König, anbeten, indem wir ihm bekennen, dass er das Höchste, die höchste Stelle, das sozusagen Ultimative in unserem Leben ist. Das Beste, was wir haben dürfen. Amen.